Balken, auch von meiner Seite. Ich freue mich, heute mit euch weitermachen zu dürfen in dem Buch Mose, die große Befreiung. Und ich habe das Kapitel jetzt überschrieben mit der Überschrift Gottes Rettung lässt auf sich warten. Oder man könnte auch eine kleine Unterüberschrift sagen, vom Umgang mit Problemen. Und als Einleitung habe ich mir überlegt, wenn man mal selber reflektiert, wie gehen wir mit unseren eigenen Problemen eigentlich um? Wenn man sich selbst hinterfragt, erkennt man vielleicht irgendwie eine Strategie, zu der man vielleicht irgendwie tendiert oder neigt. Und ich will einfach mal ein paar nennen. Ich glaube, es gibt sehr viele. Die einen fressen zum Beispiel Sachen eher in sich herein, während die anderen eher aus sich hinausgehen und ihrer Laune freien Lauf lassen zum Beispiel. Oder die einen reden gerne darüber, die anderen tun so, als hätten sie gar keine Probleme. Und wenn, dann kommen sie schon irgendwie damit alleine klar. Das ist übrigens die Strategie. Ich habe es nämlich mal gegoogelt, was dann vorgeschlagen wird. Wenn man in einem Bewerbungsgespräch gefragt wird, wie gehen Sie mit Problemen um? Man soll so tun, als hätte man immer jeden Tag Probleme, aber man steht drüber, man kommt mit allem zurecht. Und der eine ist vielleicht auch so, der nimmt, akzeptiert alles und versucht irgendwie damit klarzukommen, während der andere energisch versucht, dagegen irgendwie vorzugehen und die Situation zu ändern, sodass es für ihn besser wird. Und ich glaube, eine Strategie, die ich auch in der Schule immer wieder entdecke, ist heutzutage einfach vor Problemen zu fliehen. Einfach, wenn irgendwie Schwierigkeiten auftauchen und der erste Widerstand oder nach dem zweiten Widerstand oder spätestens nach dem dritten Widerstand einfach fliehen und irgendwie damit nichts mehr zu tun haben sollen, ist oft der bequemste Weg. Und wir werden heute drei Personen bzw. Personengruppen sehen in diesem Abschnitt, die alle drei große Probleme letzten Endes hatten und wie sie damit umgegangen sind. Und ich möchte im ersten Punkt beginnen mit dem Pharao und möchte noch mal kurz vor Augen malen, wer der Pharao eigentlich ist. Weil man kennt es vielleicht irgendwie aus der Kindergeschichte, irgendwie aus der Kinderbibel oder so, irgendwie ein Pharao. Aber was war das eigentlich für ein Mensch? Und zunächst einmal, erstens ist er der König von Ägypten. Das bedeutet, er hat ein großes Kriegsheer mit Streitwegen und Soldaten, das ihm untersteht. Er ist also extrem mächtig und kann Befehle erteilen und ist es gewohnt, dass seine Bediensteten diese Befehle ausführen und gehorchen. Dass sein Wille ausgeführt wird, ist für ihn selbstverständlich. Er ist der Gebieter und das, was er möchte, geschieht. Er ist also erstens ein sehr mächtiger Mann. Zweitens kommt dazu, er ist sehr reich. Er hat ein riesiges Volk, nämlich Israel, versklavt, welches ihm bereits zahlreiche Gebäude und sogar, das steht auch in der Bibel, ganze Vorratsstädte gebaut hat, um die ganzen Vorräte Ägyptens darin zu lagern. Riesige Mengen an Vorräten. Neben seiner Macht und seinem Reichtum hat er aber noch eine dritte Sache, die, wie ich meine, die ersten beiden noch in dem Schatten erscheinen lässt. Nämlich, er wird von seinem Volk, versteht ihn als einen Sohn der Himmelsgottheiten. Er wäre zugleich der Bevollmächtigte dieser ägyptischen Götter, der Abgesandte, ihr Partner und ihr Nachfolger. Er wurde also von seinem Volk verehrt. Er war von den ägyptischen Göttern gesandt und bevollmächtigt, in ihrem Namen zu regieren und Gebote zu erlassen. Er war der Mittelpunkt des ägyptischen Reiches. Um ihn drehte sich ganz Ägypten und ich würde mal sagen, in seinen Augen wahrscheinlich auch die ganze Welt. Was ich einen ganz kleinen interessanten Fakt finde, seine Worte, die er verkündigt, werden genauso eingeleitet mit "So spricht der Pharao". Genauso wie jetzt am Anfang des Textes eingeleitet wird, wenn Mose zu ihm geht, "So spricht der Herr, der Gott Israels". Ja, also die Sätze werden genau gleich eingeleitet. "So spricht der Pharao". Ja, in ihren Augen, also irgendwie in den Augen des ägyptischen Volkes, ein Nachfolger der Götter oder ihr Stellvertreter. Aber, und jetzt kommt der spannende Punkt, man glaubt es kaum, diese mächtige, reiche als Gott gesandte, gesehene Pharao hat Probleme. Und zwar lesen wir bereits von seinem Vorgänger in den vergangenen Kapiteln, dass das Volk Israel zahlreicher war als das Volk der Ägypter. Er hatte Angst, dass sie sich im Kriegsfall auf die Seite der Feinde schlagen. Das haben wir in Kapitel 1 gelesen. Und da versuchte er damals durch zusätzliche Arbeiten das Volk dahin zu drücken, sie zu bedrücken, um zu verhindern, dass sie sich weiter vermehren. Und es steht aber in der Bibel, aber je mehr sie es bedrückten, desto mehr nahm es zu. Und es breitete sich noch weiter aus, dass er ein Grauen erfasste vor den Söhnen Israel. Also das Volk Israel hatte ihn gegraut, heißt es. Daraufhin zwingt er sie mit Gewalt zur Arbeit und befiehlt den Hebammen, dass sie neugeborene Söhne töten sollten. Aber die Hebammen fürchten Gott mehr und tun nicht das, was der Pharao sagt. Und darauf steht drin, dass das Volk sich noch mehr vermehrte und sehr stark wurde. Diese Angst vor diesem zahlreichen Volk Israel stellt für den Pharao ein echtes Problem dar. Ist seine Hand noch stark genug, um das Volk im Zaum zu halten? Oder ist er doch nicht so mächtig, wie er immer geglaubt hat? Und wie es auch sein Volk eben von ihm glaubt? Und in dieser Situation befindet sich der Pharao, und wenn wir uns in seine Situation reinversetzen, beginnt jetzt quasi der heutige Textabschnitt. Danach gingen Mose und Aaron hinein und sagten zum Pharao: So spricht der Herr, der Gott Israels, lass mein Volk ziehen, damit sie mir in der Wüste ein Fest feiern. Diese Bitte, wenn wir ehrlich sind, muss dem Pharao sehr merkwürdig vorgekommen sein. Da ist ein versklavtes Volk, das in der Wüste ein Fest feiern will, und zwar zu Ehren ihres Gottes, wo er doch der Gottgesandte ist. Zwei Verse später erfahren wir, dass das Volk sogar drei Tagesreisen weit in die Wüste reisen will, um dort ihrem Gott zu opfern. Bedeutet, wenn sie dann noch einen Tag dort sind zum Opfern, drei Tage hin und drei Tage zurück, sind sie eine ganze Woche unterwegs. Und wenn man auch noch bedenkt, dass es ja hieß, das Volk Israel ist zahlreicher als das Volk Ägypten, ist es dann auch eine ganz schöne Menge, die dann auf einmal weg ist. Wie wahrscheinlich würde es sein, dass der Pharao dieser Bitte nachkommt? Es wäre so, als würden wir unseren Chef fragen, ob wir eine Woche frei bekommen, um unserem Gott zu opfern. Ja, noch mehr, wenn man davon ausgeht, dass das Volk Israel zahlreicher als das Volk der Ägypter war, wäre es so, als wäre es zum Beispiel hier in Deutschland, würde man die Regierung bitten, dass über die Hälfte der Deutschen eine Woche frei bekommt, um ihrem Gott irgendwo anders zu opfern. Und zwar noch sogar diejenigen, die die Jobs machen, die kein anderer machen möchte. Ja, die haben ja eine Sklavenarbeit, eine harte Arbeit verrichtet. Wie wahrscheinlich ist es aus menschlicher Sicht, dass der Pharao dieser frechen Bitte nachkommen wird? Ich denke, die meisten von uns würden so einer Person wie dem Pharao sich nicht mal trauen, so eine unverschämte Bitte zu äußern. Und da möchte ich mal einen kleinen Einschub machen. Umso interessanter ist es, dass Mose nie vor dieser Bitte gegenüber dem Pharao Angst hatte. Ja, wir haben im letzten Kapitel ja gelesen, dass er Einwände bringt und er will nicht reden. Aber da geht es immer nur darum, dass Mose Angst hatte, vor dem Volk Israel zu reden. Zu dem Pharao hinzugehen und mit dem zu reden, und das heißt ja auch hier sprechen Aaron und Mose. Es ist ja nur so, dass vor dem Volk Israel der Aaron für ihn stellvertretend sprechen musste. Vor dem Pharao hatte der Mose nicht unbedingt so große Angst hinzugehen und ihm diese unverschämte Bitte zu äußern. Okay, aber wieder Klammer zu, zurück. Als weitere Überlegung kommt für den Pharao hinzu, dass die Gefahr natürlich besteht, dass das Volk gar nicht mehr zurückkommt. Die sind so weit weg. Wer sagt denn, dass sie überhaupt zurückkommen werden? Ja, in seinen Augen könnte das natürlich einfach ein Vorwand sein, um Ägypten zu verlassen. So ist eigentlich die Antwort des Pharaos vorprogrammiert. Und die Frage, die sich für mich jetzt hier ehrlich stellt, ist, warum ist das jetzt ein verstocktes Herz? Ja, das ist doch nur auf eine Situation eigentlich die einzig logisch, menschlich gesehen, die Konsequenz einfach zu sagen, nee, das geht nicht. Und ich will jetzt mal vergleichen, das ist ja wie zum Beispiel, ich gehe jetzt mal zum Hendrik hin und sage, gib mir mal 50.000 Euro. Und der Hendrik sagt, nö. Und dann sage ich, du hast aber mein verstocktes Herz. Ja? Also das ist, doch irgendwie eine logische Konsequenz, eine logische Antwort, wo man sagt, es ist doch völlig klar, dass der Pharao so antworten wird. Und da würde ich jetzt mal eine Frage stellen, gibt es einen Unterschied zwischen der Bitte, die Mose geäußert hat, und der Bitte, die ich jetzt zum Beispiel dem Hendrik gegenüber stellen würde? Und da gibt es nämlich einen ganz großen Unterschied. Die Bitte, die ich jetzt dem Hendrik stelle, die ist einfach nur von mir heraus. Ja, da bin ich ja der, der diese Bitte äußert. Bei dem, was Mose und Aaron dem Pharao sagen, ist es Gott, der sagt, lass mein Volk ziehen. Ja, da ist es nicht einfach, dass es der Mose gerne hätte, da ist es Gott, derjenige, der diese Bitte oder diese Forderung stellt. Das ist ein Riesenunterschied. Man könnte sich jetzt auch mal kurz an der Stelle noch fragen, was wäre eigentlich die Alternative gewesen? Ganz einfach, der Pharao hätte sagen können, ich lasse das Volk ziehen. Ich bin dankbar dafür, dass ich jetzt so viele Vorratsstädte hätte, dass ich so reiche Vorratskammern habe. Bin dankbar dafür, was das Volk Israel alles Gutes getan hat und lass sie in Frieden ziehen. Aber ich glaube, so ist unser menschliches Herz nicht gestrickt. Wenn wir einiges haben, wenn wir so ein Reichtum angesammelt haben, ist es nicht so, dass wir sagen, okay, wir sind jetzt dankbar dafür, sondern man will immer noch mehr. Aber auch das ist, glaube ich, nicht der Grund dafür, warum das Herz des Pharao verstockt genannt wird. Der wahre Grund ist der, den er uns dann in Vers 2 offenbart. Der Pharao aber antwortete ihnen, wer ist der Herr, dass ich auf seine Stimme hören sollte, Israel ziehen zu lassen? Ich kenne den Herrn nicht und werde Israel auch nicht ziehen lassen. Der Punkt, dass er ein verstocktes Herz hat, ist, glaube ich, dieser Punkt. Er kennt den Herrn nicht. Er weiß nicht, wer der Gott Israels sein soll. Er glaubt nicht an ihn. Er glaubt nicht an seine Existenz. Alle seine Überlegungen sind von rein menschlicher Natur. Dies sehen wir auch deutlich an seinen Reaktionen. Er sieht in dieser Bitte nicht den Wunsch, wirklich Gott zu ehren, ein Fest zu feiern, sondern er vermutet darin ein ganz anderes Motiv, nämlich Faulheit. Wir wollen Urlaub. Dies sei nur ein Vorwand, um sich auszuruhen und faul zu sein. Und genau dies ist sein Fehler. Hätte er an den Lebendigen geglaubt, so hätte er gewusst, dass es keine Möglichkeit gibt, ihm zu widersprechen. Keine Macht der Welt kann sich gegen Gottes Allmacht behaupten. In den neuesten Kapiteln werden wir auch deutlich sehen, dass es für ihn deutlich sinnvoller gewesen wäre, das Volk einfach ziehen zu lassen. Es ist aber leicht, über diesen Pharao zu reden oder sogar zu urteilen. Aber jetzt möchte ich die Frage mal an uns stellen, wie sieht es denn eigentlich bei uns aus? Wir kennen Gott, zumindest denke ich mal die meisten, und wissen, dass er ein lebendiger Gott ist, dass Gott allmächtig ist und dass er auch allwissend ist. Und trotzdem verlassen wir uns viel zu oft lieber auf unseren eigenen Verstand als auf Gott. Und das, obwohl wir wissen, dass wir ein sehr eingeschränktes Blickfeld haben auf die Dinge dieser Welt. Wenn ich da mehr drüber nachdenke, wird mir ganz mulmig zumute. Wie viel schlechter sind wir doch, wenn wir Gott kennen und uns trotzdem auf den eigenen Verstand verlassen wollen. Schlechter als der Pharao. Und was bedeutet es denn jetzt, sich auf den Herrn zu verlassen für uns? Was würdet ihr sagen? Also ich habe ja da jetzt ein bisschen was zusammengetragen, aber das wäre, also wir dürfen uns, also bedeutet letzten Endes, wir dürfen uns darauf verlassen, auf das, was Gott auch uns verheißen hat. Und es gibt sehr viele Verheißungen, die Gott uns in der Bibel gegeben hat. Die Bibel ist sehr voll davon. Und ich möchte ich da einfach herzlich einladen. Ich werde es in dem Hauskreisleitfaden daraufhin ausrichten, mal drüber nachzudenken, welche Auswirkungen hat das für unser Leben, wenn wir wirklich an diesen Verheißungen, die Gott uns gegeben hat, wenn wir daran wirklich glauben und uns wirklich daran orientieren und uns nicht auf unseren Verstand verlassen. Und der Hausgeistleitfaden übrigens, der ist auch online. Das heißt, auch wenn jemand allein sagt, er möchte sich damit mal noch näher beschäftigen, kann er sich den auch gerne runterladen und das versuchen mal für sich zu durchdenken. Und dann kann ich mir auch die Frage stellen, wenn ich wirklich an seine Verheißungen glaube, wie werde ich dann mit diversen Problemen umgehen? Zweitens möchte ich zum Volk Israel kommen. Das Volk Israel ist ganz anders als der Pharao. Wie wir in den letzten Wochen gehört haben, sind sie bereits seit etwa 400 Jahren in Ägypten, davon seit 150 Jahren versklavt. Und wie wir auch in den Texten gesehen haben, wurde die Versklaverei immer härter und immer härter. Seit 50 Jahren wird ihnen ihr Leben bitter gemacht durch harte Arbeit, zu der sie mit Gewalt gezwungen wurden. Und nach einigen weiteren Jahren geschah Folgendes, und das hatten wir gelesen in Kapitel 2, und es geschah, während jener vielen Tage, da starb der König von Ägypten, also ein Vorgänger von dem jetzigen Pharao, und die Söhne Israels seufzten wegen ihrer Arbeit und schrien um Hilfe. Also es war kein Ausweg mehr zu sehen, und sie schrien um Hilfe. Und ihr Geschrei wegen der Arbeit stieg auf zu Gott. Da hörte Gott ihr Ächzen, und Gott dachte an seinen Bund mit Abraham, Isaak und Jakob. Und Gott sah nach den Söhnen Israel, und Gott kümmerte sich um sie. Und Gott beginnt, die große Befreiung vorzubereiten. Und am Ende des letzten Kapitels, der Schluss der Predigt von letzter Woche, erfährt dann das Volk von ihrer Rettung. Vers 29, da gingen Mose und Aaron hin und versammelten alle Ältesten der Söhne Israel. Und Aaron redete zu ihnen alle Worte, die der Herr zu Mose geredet hatte, und tat die Zeichen vor den Augen des Volkes. Und das Volk glaubte, und als sie hörten, dass der Herr die Söhne Israels heimgesucht hatte und die Elend gesehen habe, da warfen sie sich nieder und beteten an. Ich kann mir das bildlich vorstellen, wie sich da eine große Euphorie unter dem Volk Israel breit gemacht haben muss. Nach all den vielen Jahren der Qual, die haben es ja teilweise noch nicht mal anders kennengelernt, und des Leidens steht die große Befreiung unmittelbar bevor. Ich kann mir vorstellen, wie ihnen innerlich viele Lasten abgefallen sind und eine große Hoffnung entstanden ist, eine Hoffnung aufgeblüht ist. Das Volk glaubte den Worten und war vermutlich voller Freude. Denn neben der Verheißung der Befreiung wurde ja zusätzlich noch verhießen, dass sie ein Land erhalten werden, das von Milch und Honig überfließt. Also sie konnten sich zweifach freuen. Einmal um die Befreiung, anders sogar um diese große Verheißung, dass es da richtig gut sein wird, wo sie hinkommen werden. Und jetzt ist ihre große Frage, die sich alle stellen, wie wird es jetzt passieren? Jetzt ist der Zeitpunkt des Aufbruchs. Jetzt ist die lang ersehnte Rettung nahe. Jetzt würde sich alles ändern. Und was geschieht? Und das haben wir eben in dem Text gelesen. Anstelle der Befreiung kommt zunächst noch härtere, ja sogar so harte Arbeit, dass es kaum bis gar nicht mehr möglich war, sie fristgemäß zu erfüllen. Also diese Hoffnung, Enttäuschung auf der ganzen Spur. Sie befanden sich, wie es heißt in Vers 19, in einer üblen Lage. Das genaue Gegenteil des Erhofften ist eingetreten. Und den Israeliten kommen große Zweifel an der Verheißung, wo sie gerade am Ende des letzten Kapitels noch sich niedergeworfen haben, gebetet haben und Mose geglaubt haben, kommen jetzt auf einmal riesige Zweifel. Ist der Arm des Pharaos doch länger als der Arm Gottes? Sitzt der Pharao am Ende am längeren Hebel und hat das Geschick des Volk Israels in der Hand? Wird der Pharao diesen Machtkampf, der das irgendwie ist, gewinnen? Und jetzt in dieser Anfechtung, die sind ja in einer Anfechtung drin, glauben sie dem Wort von Mose oder glauben sie dem, was sie jetzt sehen, was der Pharao befohlen hat und was sie jetzt für Konsequenzen erleiden müssen? Ihr Glaube wird auf die Probe gestellt. Und wenn wir davon ausgehen, dass Aaron eigentlich alles dem Volk mitgeteilt hat am Ende von Kapitel 4, dann müsste ihnen eigentlich klar sein, es wurde ihnen ja schon gesagt, dass der Pharao sein Herz zunächst verstocken wird. Das war ja eigentlich nichts, was sie überraschen sollte. Das wurde ihnen ja so mitgeteilt, schon im Vorfeld. Doch das scheint Israel vergessen zu haben. Sie wollten die jetzige Erlösung, jetzt und sofort. Ihr Zeitplan stimmt nicht mit Gottes Zeitplan überein. Nachdem es zunächst anders kommt, als sie es erwartet haben, geben sie auf. Israels Reaktion lassen deutlich werden, dass sie von ihrem Glauben nichts mehr übrig haben. Und es sind jetzt eine zwei Reaktionen, die möchte ich mit euch nochmal anschauen. Zum einen lese ich nochmal ab Vers 15 vor. Da gingen die Aufseher der Söhne Israel hinein und schrien zum Pharao: Warum verfährst du so mit deinen Knechten? Häcksel wird deinen Knechten nicht gegeben. Und doch, sagt man zu uns, stellt Ziegel her und siehe, deine Knechte werden geschlagen und dein Volk wird schuldig. Er antwortete: Faulenzer seid ihr, Faulenzer. Darum sagt ihr, wir wollen hinziehen und wir wollen dem Gott opfern. Und jetzt geht, arbeitet. Häcksel wird euch nicht gegeben, aber die bestimmte Anzahl Ziegel sollt ihr abliefern. Da sahen sich die Aufseher der Söhne Israel in einer üblen Lage, weil man sagte, ihr sollt nichts an euren Ziegeln kürzen, die Tagesleistung an ihrem Tag. Als sie nun vom Pharao herauskamen, trafen sie Mose und Aaron, die traten ihnen entgegen. Und sie sagten zu Mose und Aaron: Der Herr sehe auf euch und halte Gericht darüber, dass ihr unseren Geruch beim Pharao und bei seinen Hofbeamten stinkend gemacht habt, indem ihr ihnen das Schwert in die Hand gegeben habt, uns umzubringen. Also die erste Reaktion ist die folgende: Wie auch der Pharao versuchen sie zunächst selbst aktiv zu werden. Sie hoffen selber noch Dinge ändern zu können und das Ruder rumzureißen. Und wenden sich an den Pharao und schreien, heißt es ja in Vers 15, und schreien zu ihm. So wie sie in Kapitel 2 noch zu Gott um Hilfe schrien, so schreien sie jetzt zum Pharao um Hilfe. Doch dieser hört im Gegensatz zu Gott nicht auf ihr Rufen, auf ihre Schreie. Das Volk ist ihm einerlei, solange sie genug Sklavenarbeit tun und nicht zur Gefahr werden. Er statuiert letzten Endes an ihnen ein Exempel, indem er die Botschaft vermittelt: Wagt es ja nicht wieder, mich um so etwas Unverschämtes zu bitten. Da reagiere ich knallhart. Und ein Kapitel später sehen wir in einem Vers sogar, dass diese Einschüchterung letzten Endes funktioniert hat. Denn in Kapitel 6, Vers 9 heißt es dann: Mose redete nun zu den Söhnen Israel, aber aus Verzagtheit und wegen ihrer schweren Arbeit hörten sie nicht auf Mose. Also diese Einschüchterungstaktik, diese menschliche Einschüchterungstaktik hat wohl ganz gut funktioniert. Und nachdem sich jetzt hiernach nichts ändert, wählen sie eine andere Strategie, um ihr Problem zu bewältigen. Diese zweite Reaktion ist in meinen Augen noch schlimmer. Sie suchen nämlich ein Opfer, das in ihren Augen Schuld an ihrer miserablen Lage ist. Und was ich noch interessanter finde, es ist nicht der Pharao. Ja? Das Naheliegendste wäre noch zu sagen, der Pharao ist der Böse. Er hat den Befehl erlassen und anstatt sich zu wünschen, dass Gott über ihn Gericht hält, finden sie die Schuldigen in ihren eigenen Reihen. Mose und Aaron sollen schuld sein. Sie sollen der Auslöser gewesen sein, weil sie die unverschämte Bitte geäußert haben. Nur deswegen hat der Pharao so hart reagiert. Also liegt in den Augen des Volkes die Schuld bei Moses und Aaron. Und jetzt möchte ich uns noch fragen, stimmt es so? Ist es die Wahrheit? Sind Mose und Aaron wirklich schuld? Was haben sie denn eigentlich getan? Was haben sie überhaupt was Falsches getan? Sie haben letzten Endes die Worte geredet, die Gott ihnen aufgetragen hat. Sie waren also ganz im Gegenteil Gott gegenüber gehorsam und somit unschuldig. Das heißt, das Volk Israel verurteilt unschuldige Personen und es zeigt sich einmal mehr, dass der Glaube an die Verheißung Gottes wirklich dahin war. Sie glaubten nicht mehr, dass Gott die beiden wirklich gesandt hat. Sie glaubten eher an das, was sie zu dem momentanen Zeitpunkt sehen konnten. Sie haben nicht den Blick wie ihn der allwissende Gott hat. In ihrem eingeschränkten Blickfeld sehen sie zu kurz und kommen zu falschen Schlussfolgerungen und verurteilen letzten Endes unschuldige Personen. Und jetzt möchte ich fragen, kommt uns dieses Verhalten Israels bekannt vor? Gibt es auch in unserem Leben Situationen, in denen wir unzufrieden sind oder wirklich richtig leiden müssen und wir als Grund für unsere Unzufriedenheit einen Schuldigen suchen? Und oft sind wir ja von irgendwelchen Autoritäten abhängig und oft lassen wir gerade an denen unsere Unzufriedenheit aus. Da kommt vielleicht die neue Anordnung des Chefs auf der Arbeitsstelle, die einem das Leben deutlich schwerer macht. Oder ein neuer Beschluss der Bundesregierung, der einen unzufrieden stimmt. Für viele Kinder und auch Psychologen sind es die Eltern, die an allem schuld sind. Oder eine Entscheidung der Gemeindeleitung verstimmt einzelne Gemeindeglieder. Alle Situationen, die uns mal mehr, mal weniger bekannt sind. Aber die Verantwortlichen beschuldigen wir oft sehr gerne und machen sie auch verantwortlich für unsere unangenehmen Umstände. Auf der einen Seite stimmt es auch, jede Autoritäten haben auch eine Verantwortung für ihr Handeln. Auf der anderen Seite sollten wir uns eine Tatsache auch immer wieder bewusst machen. Und hier möchte ich aus dem Einanderkurs ein Zitat bringen. Da Gott allgegenwärtig und allmächtig ist, passiert nichts in unserem Leben, das er nicht zugelassen hätte oder das er nicht hätte verhindern können oder das er nicht lösen kann. Nichts geschieht in unserem Leben, weil Gott gerade unachtsam oder an einem fernen Ort war. Wir dürfen also gewiss sein, dass jede Anordnung des Chefs, jeder Beschluss der Bundesregierung und jede Entscheidung der Gemeindeleitung von Gott hätte verhindert werden können. Gottes Wege übersteigen oft unser Verstehen. Wir können einfach noch nicht weit genug sehen, um Gottes Handeln vollständig zu begreifen. Wir sollten daher mit Schuldzuweisungen sehr vorsichtig sein. Denn wir sollten uns hierbei auch hinterfragen, ob wir dabei nicht auch manchmal Gottes Pläne kritisieren. Das Volk Israel wollte nur Mose und Aaron verurteilen. Aber wir als Leser wissen, dass sie damit auch Gott kritisiert haben. Denn Mose und Aaron handelten auf Gottes Befehl. Es gibt aber jemanden, der wie wir weiß, dass Gott diesen Auftrag erteilt hat. Und diese Person stellt Gott jetzt dann auch die Frage nach dem Warum. Und damit möchte ich jetzt zu der dritten Person kommen und das ist Mose. Von Mose, wenn wir uns in seine Situation reinversetzen, haben wir in den vergangenen Kapiteln schon sehr viel gehört. Und ich will mich jetzt auf das Wichtigste nochmal beschränken. Mose wurde von Gott beauftragt, zum Pharao zu gehen und das Volk Israel aus Ägypten rauszuführen. Mose fürchtete sich vor dem Auftrag und hat dabei nicht so sehr die Hemmung, irgendwie zum Pharao zu gehen und dem eine unverschämte Bitte gegenüberzubringen, aber er hat große Hemmungen davor, vor seinem eigenen Volk zu stehen und zu denen zu reden. Und dafür bekommt er dann Aaron als Hilfe. Also nochmal der Vers, da antwortete Mose und sagte, und wenn sie mir nicht glauben und nicht auf meine Stimme hören, sondern sagen, der Herr ist dir nicht erschienen. Das war ja sein erster Einwand, vor dem er Angst hatte. Vor Israel hatte er richtig Panik. Man sieht es auch daran, dass vor dem Volk Israel Aaron an seiner Stelle sprechen muss, wohingegen vor dem Pharao Mose auch spricht. Und genau das, wovor sich Mose am meisten gefürchtet hat, das, vor dem er solche Angst hatte, sodass er ein ganzes Kapitel Gott durch Einwände von seinem Plan abbringen wollte. Wirklich seine allergrößte Sorge, genau die erfüllt sich jetzt in diesem Kapitel. Allein wenn man sich diese Worte, die das Volk oder die Ältesten des Volkes ihm gegenüber äußern, wenn wir die lesen, da graut es mich wirklich. Also da zieht es ihn wieder zusammen. Ich lese nochmal vor, diesen Vers 21. Und sie, also die Ältesten des Volkes, sagten zu ihnen, der Herr sehe auf euch und halte Gericht darüber, dass ihr unseren Geruch beim Pharao und bei seinen Hofbeamten stinkend gemacht habt, indem ihr ihnen das Schwert in die Hand gegeben habt, uns umzubringen. Ja, und das ist richtig krass, so eine Aussage. Ich finde, es ist deutlich mehr als nur eine einfache das heißt einfach als eine Beleidigung, hinter so einer Aussage, da steckt mehr als eine Unzufriedenheit, da steckt tief Wut und großer Ärger. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, da ist auch Hass mit drin. Ja? Das Volk hasst Mose für das, was er getan hat. Und ich finde diese Wandlung extrem krass, weil Mose eben war noch am Ende von Kapitel 4, himmelhoch jauchzend. Daniel hatte letztendlich gesagt, wie ist es doch so schön, wenn er da steht, wie ermutigend für den Mose, wenn da steht, das Volk Israel glaubte seinen Worten. Ja, eine riesen Ermutigung für Mose, der da so lange mit gehadert hat. Und jetzt auf einmal glauben sie wieder nicht mehr und hassen ihn sogar. Sein Albtraum ist in Erfüllung gegangen. Und was, finde ich, auch noch hinzukommt, er hat bereits einiges investiert. Es ist ja nicht so, dass er das einfach so im Vorbeigehen gemacht hat. Er hat den Ort, an dem er 40 Jahre gelebt hat, verlassen und sich auf den Weg gemacht, hat dabei auch seinen Schwiegervater zurückgelassen. Und dann ist er wieder mit Hilfe Aarons vor das Volk getreten und hat etwas getan, was ihm viel Überwindung gekostet hat. Das war ja kein leichter Schritt für ihn. Und dann frage ich mich, ist so ein erneuter Rückschlag wirklich nötig? Ist es nicht extrem entmutigend für den Mose? Und wir können uns doch bestimmt sehr gut in so eine Situation reinversetzen. Gab es nicht auch in unserem Leben schon Situationen, in denen wir für Gott irgendwie ein Opfer gebracht haben, wo wir uns irgendwie investiert haben und wo wir uns durchgedrängt haben, irgendetwas zu tun, was wir eigentlich so nicht tun würden? Und unterschwellig schwingt vielleicht der Gedanke mit, wenn ich mich schon für dich einsetze, Gott, dann sollst du doch die Sache auch segnen. Und ich kann mich da zum Beispiel bei mir leiblich an eine Situation noch erinnern. Es gab vor gut eineinhalb Jahren, kam über die 20-Plus-Gruppe die Nachricht, hatte jemand geschrieben, er will umziehen und will dann mit den Koffern durch die Stadt rollen und ob ihm da jemand hilft. Und da habe ich gedacht, na gut, ich habe ein Auto, hatte an dem Nachmittag Zeit, stelle ich mal das Auto zur Verfügung und stelle ich meine Zeit zur Verfügung und helfe derjenigen Person und hat auch alles gut geklappt. Der Umzug war erledigt und beim Rausfahren aus der Einfahrt bleibe ich mit dem Auto vorne links an der Steinmauer hängen. Ja? Auf einmal ein Kratzer, ein Schaden, kostet Geld und ich habe mich geärgert. Ich habe mir gedacht, warum Gott muss das jetzt sein? Ja? Also ich hätte es dann nicht helfen müssen. Ich habe gedacht, das setze ich mich jetzt auch ein für dich und unterschwellig habe ich dann schon ganz deutlich gemerkt, denkt man doch dann, das kann doch nicht sein, dass dann einem jetzt irgendwie, dass man dann noch einen Schaden davon hat. Ja, wenn man sich hilft. Und also in der Situation habe ich auch ganz klar verstanden, warum Gott es war, weil wir hatten 5-6 Wochen vorher auf der 20-Plus-Freizeit eine Kleingruppe und da hatte ich noch ganz großkotzig damals gemeint, also ich bin jetzt keiner, der Gott schnell irgendwelche Vorwürfe macht. Und 6 Wochen später war es dann direkt der Fall. Also das habe ich dann auch schon verstanden, ja, warum das passiert ist. Und dass man solche großkotzigen Aussagen vielleicht nicht treffen sollte. Das ist vielleicht nochmal ein viel kleineres Beispiel, als wie es jetzt auch Mose erlebt hat. Aber so dieser unterschwellige Gedanke, wenn ich mich für dich einsetze, dann solltest du es auch segnen, kann nicht sein, dass ich dabei auch noch Schaden erleide. Und die Frage, die sich jetzt stellt, ist, was wird jetzt Mose tun in dieser Situation? Ja? Viel eingesetzt, viel Überwindung gekostet und jetzt bricht alles zusammen. Und es steht nicht da, wie zum Beispiel bei Jona oder so, dass er wütend wurde. Es steht auch nicht da, dass er aufgeben wollte. Er wendet sich stattdessen an den Herrn, wie es heißt in Vers 22. Wenn wir uns doch in solchen Situationen öfter direkt an Gott wenden würden, anstatt selber daran rumzufallen. Gott ist ja letzten Endes derjenige, der unsere Zuflucht ist, unsere feste Burg. Wohin sollen wir uns sonst wenden? Im Unterschied zu den anderen beiden weiß Mose, dass Gott allmächtig ist. Er weiß, dass Gottes Arm länger ist als der Arm des Pharao. Er weiß, dass Gott derjenige ist, der regiert und dass für ihn kein Plan unausführbar ist. Wie es am Ende des Buchs Hiob heißt, ganz am Ende von dem Buch sagt der Hiob, ich habe erkannt, dass du alles vermagst und kein Plan für dich unausführbar ist. Während der Pharao noch denkt, er sei selbstmächtig und hat Israel bezwungen und hat die Fäden in der Hand. Und während Israel denkt, dass Mose und Aaron schuld seien an dem ganzen Geschehen wegen ihrer unverschämten Bitte, weiß Mose, dass derjenige, der gehandelt hat, nicht der Pharao war, sondern er weiß, dass Gott derjenige ist, der Sachen verhindern kann, und stellt ihm die Frage: Herr, warum hast du so übel an diesem Volk gehandelt? Er stellt nicht an der Stelle die Frage, warum hat der Pharao so übel an dem Volk gehandelt, sondern er stellt Gott wirklich die Frage: Warum hast du so über dein Volk gehandelt? Es kommt dabei ganz klar raus, dass er Gott für den Handelnden hält. Noch interessanter finde ich, dass Gott ihm das ja bereits vorher eigentlich offenbart hat. Und warum stellt er nicht damals schon die Frage? Wenn Gott da schon seinen Plan ihm offenbart, damals hat er es noch so hingenommen, okay, das Herz des Pharao wird erst verstockt sein. Da hätte er ja auch schon fragen können, warum muss das so sein? Kann er uns nicht direkt ziehen lassen? Aber ich glaube, oft ist es so, erst wenn wir wirklich selber in so einer Situation drinstecken, dann kommen wir dann wirklich zu dieser Warum-Frage. Irgendeine Ankündigung oder Verheißung, da denkt man vielleicht noch nicht so viel drüber nach. Und das Spannende an Gottes Antwort dann in Vers 1 ist, er gibt letzten Endes keine direkte Antwort auf das Warum. Aber er macht was ganz anderes. Er gibt Mose Mut. Er gibt ihm eine klare Ansage. In Vers 1 heißt es dann: Der Herr jedoch sprach zu Mose: Nun sollst du sehen, was ich dem Pharao antun werde. Denn durch eine starke Hand gezwungen wird er sie ziehen lassen. Ja, durch eine starke Hand gezwungen wird er sie aus seinem Land hinausjagen. Er bestätigt also nochmal seine Verheißung. Er hat seinen Plan nicht geändert. Alles läuft nach Plan. Und Mose lässt sich dadurch erneut ermutigen, denn wir lesen dann im Vers 9, Mose nun redete so zu den Söhnen Israel. Finde ich eine ganz spannende Wendung, denn auf einmal heißt es, Mose redet zu Israel. Es ist auf einmal nicht Aaron, der mit Israel spricht, sondern die Ermutigung ist sogar so groß geworden, dass Mose zum Volk Israel redet. Lasst es uns doch auch ebenso machen und uns von den Verheißungen Gottes ermutigen. Also lasst uns nicht wie der Pharao, der Gott nicht kannte, handeln, als gäbe es Gott nicht und läge alles allein in unserer Hand, mit Schwierigkeiten umzugehen. Zweitens, lasst uns auch nicht einfach wie das Volk Israel Schuldige für unsere Probleme suchen und diese Menschen letzten Endes auch hassen. Sondern lasst uns drittens an Gott wenden, so wie Mose. Lasst euch ermutigen durch die Verheißungen, die Gott euch in seinem Wort gegeben hat. Keine dieser Verheißungen wird unerfüllt bleiben. Wir dürfen getrost sein, dass Gott alle Verheißungen erfüllen wird. Insbesondere dann dürfen wir dessen getrost sein, wenn es gerade so aussieht, als würde sich das Versprechen nicht erfüllen. Er wird es tun zu seiner Zeit. Lasst uns Gott die Ehre dafür geben und lasst uns gemeinsam Lieder zu seiner Ehre singen.